Guter Gott, wir bitten dich auch heute Morgen wieder um ein Wort für unser Herz und auch um ein Herz für dein Wort. Amen. Vor vielleicht 20, 25 Jahren waren meine Frau und ich, wir waren auf einer Hochzeit eingeladen. Und tatsächlich fand diese Hochzeit gar nicht weit von uns hier statt, nämlich in der Gemeinde in Friedrichsort in Pries. Und wir waren hinterher auch zu der Feier eingeladen. Und wie das so ist, nach der Trauung zog es sich, ich führte Gespräche und nicht auf jeder Hochzeitsfeier sind ja auch immer alle zu dem Fest hinterher eingeladen, aber ich führte einige Gespräche noch und auf einmal stellte ich fest, alle anderen waren schon los. Wir mussten also zusehen, dass wir hinterherkamen, wir gingen ins Auto, setzten uns hin, ich startete den Wagen und dann stellten wir fest, die Einladung mit der Adresse, die lag in Hamburg. Und es war auch so, dass wir die Handys, also ich hatte keine Handynummer außerdem von dem Brautpaar und die hatten das natürlich geradeaus. Alles, was wir wussten, es muss irgendwo in der Nähe von Schilksee sein, aber viel mehr wussten wir nicht. Also fuhren wir los und dann in Schilksee suchten wir Menschen, die uns vielleicht sagen könnten, wo wir hin müssen. Und wir fuhren runter zum Hafen, da zum Olympiahafen, wo die ganzen Schiffe liegen und wir fragten den einen und wir fragten den anderen und tatsächlich trafen wir dann einen, der die Familie kannte. Und er wusste nicht nur, also er kannte nicht nur die Familie, sondern er konnte uns auch sagen, wo die Feier stattfand. Er erklärte uns den Weg, wir fuhren dahin und 5 Minuten später waren wir da. Am Ende sind wir tatsächlich einigermaßen pünktlich angekommen, aber zwischendurch habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt und dachte, hoffentlich kommen wir noch an, bevor der Abend vorbei ist. Diese Situation damals ist für mich irgendwann zu einem Beispiel geworden. Denn wir wussten ja eigentlich, was wir wollten. Wir wussten, wir wollen dahin zu dieser Hochzeit. Wir wollen dabei sein. Wir hatten schließlich eine Einladung. Das wussten wir. Aber wir wussten nicht, wo wir hin müssen. Und wir wussten auch nicht, wie wir dahin kommen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es den Leuten, um die es hier in diesem Predigtext heute Morgen geht, ob es denen nicht vielleicht ganz ähnlich ergangen ist. Denn auch sie wussten, was sie wollten. Sie wollten Jesus sehen, aber sie wussten nicht, wie sie zu ihm kommen und sie hatten auch nur eine grobe Idee, wen sie vielleicht fragen können, um dann am Ende da auch hinzukommen. Und sie mussten dann ja auch jemanden finden, der den Weg kennt. Auch das ist ja eine Herausforderung. Auch sie aber dann sind an den Richtigen geraten. Ich lese uns den Predigtext. Er steht in Johannes 12. Es ist der Einzug Jesu in Jerusalem und den ersten Teil, den werdet ihr wahrscheinlich kennen, weil das ein bekannter Text ist. Aber ich habe noch einige wenige Verse hinten dran gefügt, also die Verse, die dann folgen. Und ich bin gespannt, ob ihr euch diese Verse genauso vertraut vorkommen. Ich lese aus Johannes 12 ab Vers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können, und in der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt hatte. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Und jetzt die anderen zwei Verse. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Leben auf der Grenze, so heißt der erste Punkt heute Morgen. Passafest, Jerusalem und die Stadt, sie ist voll von Pilgern. Und wir müssen uns tatsächlich das vorstellen, so wie die Kieler Woche, nur ein bisschen mehr. Also es war wirklich voll. Tausende, Hunderte, also hunderte Tausende Menschen sind extra zu diesem Fest angereist. Damals sind es die Menschen aus der Provinz, die hier in die Stadt hineingekommen sind. Und unter diesen ganzen Menschen breitet sich jetzt das Gerücht aus, Jesus kommt. Jesus kommt auch. Und wenn es das stimmte, was man sich von ihm so alles erzählte und auch das, was er gerade vorher nochmal getan hatte, dann übertraf sein neuestes Wunder, sein letztes Wunder, nochmal das, was er vorher schon auch getan hatte. Man erzählte sich, er sollte einen Toten zurück ins Leben geholt haben. Und das, und die Bibel ist da ziemlich eindrücklich, das sogar, nachdem er angefangen hatte zu stinken. Und noch ein anderes Gerücht machte die Runde. Dieser Mann, dieser Mensch, der dort kommen sollte, ist der Messias. Also derjenige, auf den sie seit Jahrhunderten von Jahren warteten. Das war die Erwartung, mit der die Menschen hierher kamen. Wenn er das wirklich war, dieser Messias, der sogar Tote ins Leben zurückholen konnte, dann würde er sie jetzt bestimmt auch von den Römern befreien. Dann würde er sie von der Besatzungsmacht befreien, die sie unterdrückten und knechten und knebelten. Denn wer Tote auferwecken konnte, der konnte das bestimmt auch. In Windeseile verbreitete sich dieses Gerücht in der ganzen Stadt und als es dann hieß, er kommt, er ist jetzt da, da strömten die Menschen zu den Einfallsstraßen. Sie stellten sich dahin, sie sangen in Sprechchören und als er da wirklich kommt, so stelle ich mir davor, da explodiert die Stimmung. Es passiert was, da liegt was in der Luft und die Menschen, sie spüren das. All die Erwartungen, die viele von ihnen seit Jahren und Jahrzehnten mit sich herumgetragen haben, die brechen jetzt hervor und in Sprechchören singen die Menschen Hosianna. Gelobt sei Gott. Gelobt sei der, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und immer wieder klingt es durch die Straßen und über die Plätze Hosianna, Hosianna, Hosianna. Und die Pharisäer, seine Gegner, die müssen in diesem Moment erkennen, egal was sie tun wollen, sie können es nicht. Die Stimmung ist gerade so aufgeheizt in der Stadt, dass sie die Füße stillhalten müssen. Ihnen sind die Hände gebunden. Das ist die Erzählung, die, ich gehe davon aus, vielen von euch vertraut vorkommen mag. Die Erzählung von Jesu Einzug in Jerusalem und wer diese Erzählung kennt, der weiß wahrscheinlich auch, dass wenige Tage danach die Stimmung umschlägt. Aus dem Hosianna, aus dem Jubel, aus dem Lob wird ein Kreuzige ihn. Aber viele von euch, wie viele von euch kennen dann die Sätze, die darauf folgen? Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Oder in anderen Übersetzungen: Herr, wir möchten Jesus sehen. Neben den vielen jüdischen Pilgern, denn das Passafest war ja ein religiöses Fest, neben den vielen jüdischen Pilgern, so erfahren wir hier, sind also auch einige Menschen nicht jüdischer Herkunft angekommen. Und wir können dann auch mitdenken, das sind Menschen, die aus einem griechischen Kulturkreis kommen. Das sind Griechen, die hier angekommen sind. Und auch wenn sie keine Juden sind, oder dann können wir weiterhin annehmen, dass sie zumindest mit dem jüdischen Glauben sympathisieren. Die finden das attraktiv, was im jüdischen Glauben gelebt und geglaubt wird. Und vermutlich sind das Menschen, die auch sehr regelmäßig die jüdischen Gottesdienste, also die Gebetsversammlung, eben auch besuchen. Allerdings sind das auch Menschen, die nur halb dazugehören. Die dazugehören, aber dann doch nicht so richtig. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Ich habe das schon mal erzählt in einer anderen Predigt. Nur Menschen, die eine jüdische Mutter haben, die gehören auch richtig dazu. Weil den Vater kann man nicht immer richtig feststellen, die Mutter aber schon. Und deswegen, nur wer eine jüdische Mutter hat, ist auch wirklich ein Jude. Diese Menschen, das sind Menschen, die auf der Grenze leben, die dazugehören, aber doch nicht so richtig, die dazugehören wollen, aber das nicht können. Sie führen ein Leben, ein religiöses Leben, ein Glaubensleben auf der Grenze. Sie haben eine Mitte, ein Zentrum, etwas, woran sie glauben, aber sie sind doch immer nur in der zweiten Reihe und sie wissen, wir werden nie in die erste Reihe kommen. Dieser Platz ist uns verwehrt. Leben auf der Grenze. Und vielleicht ist das ein bisschen so wie in dem Dorf, wo ich hingezogen bin, als ich 3 Jahre alt war. Auch nachdem wir 20, 25 Jahre dort gewohnt haben, waren wir immer noch die Zugezogenen. Leben auf der Grenze. Aber auch sie haben von Jesus gehört. Und auch sie wollen jetzt zu ihm. Sie wollen ihn sehen, sie wollen zu Jesus. Aber sie wissen nicht, wo sie ihn finden. Und also wenden sie sich an Philippus. Und Philippus, und das ist spannend, Philippus ist einer der Jünger mit einem nicht-jüdischen Namen. Philippus ist ein griechischer Name. Er kommt zwar aus Bethsaida in Galiläa, aber von seiner Herkunft her scheint er irgendwo anders herzukommen. Also jedenfalls nicht herkunftsgemäß aus Juda. Und ich habe mir überlegt, vielleicht fragen sie auch deshalb ihn, weil er weiß, wie sich das anfühlt, auf der Grenze zu leben. Vielleicht fragen sie deshalb ihn, weil sie eine Ahnung, eine Idee haben, er wird uns verstehen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn wir von jemandem erfahren können, wie der Weg zu Jesus aussieht, dann wird es jemand sein, der diesen Weg selber gegangen ist. Ich ahne, dass es sehr viele Menschen gibt, die auf der Grenze leben. Bis heute. Das sind Menschen, die kulturell eigentlich woanders beheimatet sind, aber die jetzt in einem fremden Land leben. Das sind möglicherweise Menschen, die ohne Religion, ohne eine religiöse Bindung, ohne ein christliches oder überhaupt ohne ein religiöses Elternhaus aufgewachsen sind, aber die irgendwann entdecken, da muss doch noch mehr im Leben sein. Und ich will dieses Meer im Leben, aber es ist mir nicht vertraut, es ist mir unbekannt. Wo finde ich das denn? Und wahrscheinlich gibt es auch sehr, sehr viele Jugendliche, die auf der Grenze leben. Ihr kennt ja dieses Sprichwort, wo man von Teenagern sagt, sie sind weder Fisch noch Fleisch, weil sie dabei sind, ihren eigenen Platz im Leben zu finden, weil sie zwar wissen, möglicherweise, wo sie herkommen, aber noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Weil sie dabei sind, ihren Platz im Leben zu finden. Eine anstrengende Zeit im Leben. Weil man sich so orientieren muss. Auch sich fragen muss, an wem orientiere ich mich? Leben auf der Grenze. Vielleicht auch Menschen, die in eine neue Stadt gekommen sind und sich jetzt orientieren müssen. Sie alle leben auf der Grenze. Entweder gehörten sie irgendwo dazu und jetzt nicht mehr. Oder aber sie hatten vorher schon kein Zuhause und suchen dieses jetzt. Auf der Suche nach einer neuen Heimat, vielleicht eben auch geistlich, religiös, spirituell. Und das sind jetzt diese Menschen, die nun zu Philippus kommen und ihn fragen, du Philippus, Wir würden ihn gerne sehen. Wir möchten ihn gerne kennenlernen. Kannst du uns weiterhelfen? Und ich höre da auch heraus aus dieser Frage, ihm vom Straßenrand aus zuzujubeln, sich hier hinzustellen und Palmwedel zu schwenken, das reicht uns nicht länger aus. Ja, auf den ersten Blick, im ersten Moment fühlt sich das so an, als ob wir dazugehören würden. Aber am Ende des Tages sind wir doch nur einer unter vielen, einer, der eben auch da steht. Aber wir wollen mehr. Ja, das alles ist gerade ganz nett, aber wir wollen uns selber ein Bild von ihm machen. Wir wollen dich daran. Kannst du uns dabei helfen? Wir haben in der letzten Woche unseren Glaubenskurs beendet, den wir hier hatten über 5 Abende. Heute Abend wird nochmal ein großes Abschlussfest sein, auch bei uns hier in der Gemeinde, wo wir uns mit den Menschen treffen, die an anderen Glaubenskursen hier in Kiel teilgenommen haben. Wir werden heute Abend so Mitte 40 Leute sein. Und dann muss man gleichzeitig mitdenken, es sind nicht alle, die an diesen Kursen teilgenommen haben, auch heute Abend mit dabei. Das hätten gut noch 20 Leute mehr sein können, vielleicht sogar 25. Aber genauso verstehe ich unsere Glaubenskurse. Da sind Menschen, die wissen wollen, was ist an diesem Jesus dran? Und die mehr wollen, als nur aus zweiter Hand von ihm zu hören. Die sagen, wir wollen ihn sehen. Neugierige Menschen, die sehr wohl spüren, wenn dieser Mensch da, wenn der Tote ins Leben zurückholen kann, nun, dann wird er wahrscheinlich auch mein Leben bereichern können. Und darum zweitens, wir möchten Jesus sehen. Noch einmal zurück zur Menschenmenge an diesem Straßenrand. König von Israel nennen sie Jesus und offensichtlich meinen sie zu wissen, wer da kommt. Das ist ihre Haltung, ihre Einstellung. Da kommt jemand, er reitet auf einem Esel in die Stadt hinein und sie wissen, wer es ist. Es ist der König. Und weil der rote Teppich damals noch nicht erfunden war, haben sie Palmwedel, Palmzweige, die sie vor seine Füße legen. Und nicht nur das, sie nehmen sogar ihre eigenen Kleidungsstücke und breiten die vor ihm aus. Das ist ein Zeichen der Ehrerbietung. Dieser König, er soll sich die Füße nicht dreckig machen. Dass dieser König dann so ganz anders ist, das dämmert ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht. Zwischen denen, die Jesus hier als König ausrufen und sich von ihm erhoffen, dass er die Macht ergreift, die ihm anbieten, ihr König zu sein, und den anderen, den Menschen nicht jüdischer Herkunft, besteht ein großer Unterschied. Denn die einen, sie wissen, wer da kommt, oder sie meinen es jedenfalls zu wissen, und die anderen wollen sich ihr eigenes Bild machen. Die anderen wollen sich ihr eigenes Urteil bilden. Wir möchten Jesus sehen, sagen sie. Und wie es so oft im Johannesevangelium ist, hat auch dieser Satz eine tiefere Bedeutung. Denn das Sehen ist der erste Schritt auf dem Weg zum Glauben. Das ist die Bedeutung des Sehens im Johannesevangelium. Das Sehen ist der erste Schritt auf dem Weg hin zum Glauben. Komm und sieh, sagt daher an anderer Stelle tatsächlich wieder Philippus zu Nathanael und er lädt ihn ein, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Und dann die einen, die Frommen, die gehen am Ende des Tages als Enttäuschte vom Platz. Und vermutlich sind sie nicht nur enttäuscht, sondern sie fühlen sich wahrscheinlich sogar getäuscht. Und sie stellen fest, er ist kein König. Jedenfalls nicht so einer, wie wir gedacht haben. Und wie enttäuschte Menschen manchmal bitter werden können, das wissen wir von uns selber, wenn wir uns von anderen Menschen getäuscht fühlen. Und so wird nur wenige Tage später aus dem Hosianna das Kreuzige ihn. In der letzten Woche war ich mit Moritz bei einem Gespräch mit Vertretern der ukrainisch-orthodoxen Kirche in der Diaspora. Diese Gemeinde hat eine kleine Kirchengemeinde in Friedrichsort in der Bethlehemskirche. Das ist so eine Holzkirche. Wer hier aus Kiel kommt, hat die vielleicht schon mal gesehen. Und im Moment wird diese Kirche benutzt von der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Jeden Sonntag treffen sie sich dort zu einem Gottesdienst. Und wir haben uns mit denen getroffen, weil sie gesagt haben, wir möchten gerne Teil der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen werden. Und also waren wir zu einem Kennenlerngespräch dort. Wir haben sie in ihrer Kirche besucht. Und wenn man durch die Kirchentür hineinkommt, in diese schöne alte Holzkirche, dann sieht man ganz vorne jetzt zwei Bilder stehen. Zwei Ikonen. Und auf dem einen dieser beiden Ikonen ist Maria zu sehen. Und auf der anderen Ikone ist Jesus. Sicherlich haben die Bilder auch einen gewissen Wert. Also die sind wirklich sehr prächtig und prunkvoll gestaltet. Aber ihre eigentliche Bedeutung, ihr eigentlicher Wert besteht darin, dass sie auf die hinweisen, die hier abgebildet sind. Das ist ihr eigentlicher Wert. Denn das ist auch ihr eigentlicher Sinn und ihre eigene Aufgabe. Die Aufgabe von Ikonen besteht darin, auf den hinzuweisen, den sie abbilden. Und jeder Ikonenmaler weiß, so viel Mühe er sich auch gibt, so viel Zeit er auch investiert, so viel er auch bei der Arbeit betet, so großartig diese Ikone am Ende auch wird, sie zeigt doch immer nur ein verschwommenes Abbild dessen, den wir dereinst von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wenn man dann vor diesen Bildern sitzt, vor diesen Ikonen sitzt und sie sich anschaut, dann sehen wir erstmal das, was vor Augen ist, also das Bild. Aber eigentlich geht es darum, dem nachzuspüren, wer hier abgebildet ist. Ob ich etwas von dem entdecke, ob ich etwas von dem sehe, der hier abgebildet ist. Ob ich etwas von dem erkenne, der hier gezeigt wird. Und das ist ein ganz großer Unterschied, mit welcher Haltung ich diese Bilder, diese Ikonen betrachte. Betrachte ich ein Bild oder verstehe ich dieses Bild als ein Hinweisschild auf denjenigen, der hier gezeigt wird? Und so sehen die einen Menschen tatsächlich nur das Bild und die anderen schauen durch die Figur hindurch und versuchen zu erkennen und zu ergründen, wer sich ihm da zeigt. Ich glaube, dass es neben diesen Ikonen aber auch viele andere Menschen gibt, die uns auf Christus hinweisen können. So wie Philippus damals. Und Bonhoeffer spricht hier sogar vom Christus im Anderen. Und darum drittens, Glaube liegt in der Luft. Damals in Jerusalem, mit den ganzen Menschen an den Straßenrändern, da liegt was in der Luft. Und ich glaube, die Menschen damals haben das auch gespürt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Rockoper Jesus Christ Superstar gesehen hat. Ah, ich sehe Meldungen. Offensichtlich ist da jemand, der die mal gesehen hat. Ich habe sie auch schon gesehen. Ich habe sie tatsächlich inzwischen zweimal gesehen. Einmal vor etlichen Jahren in Prag und dann auch, das ist auch schon länger her, in Pinneberg in einer Kirchengemeinde. Da war es eine Laiengruppe, die das Musical auf die Bühne gebracht hat. Und wer dieses Musical kennt, der weiß, es erzählt die Geschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem, also von dem Text, den wir eben gelesen haben, bis hin zu seiner Kreuzigung. Und in dem ganzen Musical geht es immer wieder darum, wer ist das eigentlich da? Und es erzählt dann auch von der Entscheidung des Pontius Pilatus, dass er sich entscheidet, denn dass er sterben muss. Und das Musical erstellt die Frage, was haben die Menschen erwartet und was hat er ihnen gegeben, dieser Jesus? Welche Wünsche und welche Hoffnungen haben sie mit ihm verknüpft und was haben sie bekommen? In den letzten 7 Tagen vor Ostern kommt es ja zu einer wirklich rasanten Entwicklung. Ja, das ist ja ganz schnell getaktet. Das ist so wie in diesen Blockbuster, in den Hollywood-Filmen, dieser Showdown. Also da passiert wirklich viel. Judas will Jesus zwingen, sich als König, als Superstar durchzusetzen, und er verrät ihn darum, quasi um ihn zu zwingen. Weil wenn er verraten wird, dann muss er doch endlich zeigen, wer er ist. Dann muss er doch endlich mal die Karten auf den Tisch legen. Dann muss er doch wirklich Farbe bekennen. Judas, er will Petrus zwingen. Petrus, er verteidigt ihn, haut dem einen Römer dann das Ohr ab. Die anderen Jünger, sie stehen hinter Jesus. Auch sie würden ihn gerne als Superstar erleben. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Versuchung, die Macht zu ergreifen damals, muss enorm gewesen sein. Die Menschen rufen ihn als König aus und bitten ihn doch, diese Macht zu ergreifen. Was für ein Druck. Und Jesus, er reitet still auf einem Esel durch die Menge hindurch. Aber auch wenn die Menschen Massen ihn zum Superstar ausrufen, ist er ein König, allerdings der anderen Art. Und auch wenn die Menschen ihre Kleider vor ihm ausbreiten, damit er sich die Füße nicht dreckig macht, ist er doch extra in den Dreck dieser Welt hineingekommen, um dann bei uns zu sein. Und tatsächlich ist das ja genau die Frage: Wer ist er? Wer ist Jesus? Und Jesus selbst fragt das seine Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Und was sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Ich erinnere an die Predigt vom letzten Sonntag, als Sigmar Aßmann und seine Frau hier auch gepredigt haben. Und sie haben gesagt: Wer wirklich wissen will, wer Jesus ist, der macht sich am besten selbst ein Bild von ihm. Und es ist genau das, was wir hier in diesem Text auch wiederfinden. Wer wirklich wissen will, wer er ist, der sollte einmal versuchen, was passiert, wenn er zu ihm betet. Einfach mal machen. Und ich glaube fest daran, wenn Jesus wirklich lebt, dann spricht er auch und gibt sich uns zu erkennen. Darum volles Risiko und einfach mal beten. Als wir damals auf dem Weg zur Hochzeitsfeier waren, da haben wir den Weg nur gefunden, weil es einen Menschen gab, der diesen Weg kannte, der die Familie kannte und der auch eine Idee davon hatte, wo sie feiern würde. Und der uns dann auch Auskunft gegeben hat. Und nachdem ich dann vorher Blut und Wasser geschwitzt habe, wurde es dann wirklich ein wunderschöner Abend und ein wunderschönes Fest. Amen.